Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch. So titelt ein Memorandum, das am Freitag in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist und nun auch im Internet steht. Rund 150 römisch-katholische Theologieprofessorinnen und Professoren aus dem deutschsprachigen Raum fordern darin grundlegende Reformen in ihrer Kirche. Aus der Schweiz kamen 7 Unterschriften und weitere sollen folgen. Die progressiven Forderungen sind zwar alle nicht neu, die Aktion aber lässt aufhorchen. Judith Wipfler berichtet.
Ein Jahr, nachdem die Missbrauchsdebatte ins Rollen kam und die römische Kirche dadurch ins Schlingern, nachdem sogar in katholisch Bayern und Österreich die Menschen scharenweise aus der römisch-katholischen Kirche austraten, werden jetzt akademische Theologinnen und Theologen aktiv. Mitunterzeichner Manfred Bellock, Professor in Chur.
Diese Unruhe, diese heilsame Unruhe, die ich als Gott gestiftet auch sehe, anzusprechen.
Die Krise beim Schopfe ergreifen und zur Chance machen. Den Theologinnen und Theologen geht es um die Zukunft ihrer Kirche und die gäbe es nur durch tiefgreifende Reformen. Sprich, mehr Mitbestimmung für die Kirchenbasis, Frauenpriesterweihe, Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester, Respekt vor homosexuellen Partnerschaften und liebevolle Annahme Geschiedener. Keine neuen Forderungen, gibt auch Theologieprofessor Manfred Bellock zu.
Ja, es gab viele Initiativen schon früher, das stimmt, aber der Druck ist inzwischen einfach mehr angewachsen.
Der Druck nicht nur durch Kirchenaustritte, sondern auch im Gemeindealltag. Der Priestermangel etwa gefährdet die kirchliche Grundversorgung. Und dies, obwohl es genügend Theologen und Theologinnen für den kirchlichen Dienst gäbe.
Ich behaupte, wir haben keinen Priestermangel, wir haben Weihemangel. Denn wir haben genügend theologisch qualifizierte, spirituell verankerte, menschlich geerdete Frauen und Männer. Es kann doch nicht sein, dass der Herr verzweifelt in seinem Weinberg nach Arbeitern sucht und die Augen zu hat und die vielen gutwilligen Arbeiterinnen mutwillig übersieht. Das geht nicht. Also wenn es darum geht, dass wir alle durch Taufe und Firmung berufen sind.
Gegner der Frauenweihe und Zölibatsverfechter führen gerne Weltkirche und Ökumene ins Feld. Allfällige Reformen würden die Einheit der Kirche gefährden. Das könne man ja gerade bei den Anglikanern beobachten. Manfred Bellock findet diese Argumentation willkürlich. Gerade eben zeigte sich der Vatikan ja äußerst flexibel, als es um die Aufnahme übertrittswilliger Anglikaner ging.
Ich staune, welche Handlungsfähigkeit plötzlich da ist. Sie wurden aufgenommen in die katholische Kirche und zwar mit ihren Ehefrauen und Kindern gar kein Problem, weil man sagt, für ihren Dienst in der Kirche können wir sie gebrauchen. Und dann hat die Lebensform nicht sich als behindernd auszuweisen. Und da habe ich mich gefreut, habe gedacht, prima, Handlungsfähigkeit, auch zügig ist möglich, also machen wir es auch.
Reformen seien also möglich. Bellock wehrt sich nochmal gegen das Argument, Reformen gefährdeten die Ökumene, etwa mit den Orthodoxen.
Mir fällt schon auf, dass etwa Frauenordination immer abgeblockt wird mit dem Hinweis, ja, wir wollen die Orthodoxen nicht verärgern, weil für die ist das absolut unmöglich und undenkbar. Dann sage ich mir, gut, Rücksichtnahme ist etwas Edles, aber umgekehrt, wo wir von den Orthodoxen lernen könnten, zum Beispiel etwa im Umgang, wie gehen wir mit geschieden, wiederverheirateten Menschen konstruktiv um, wie lernen wir aus ihren Erfahrungen, sind wir überhaupt nicht bereit, die Anregungen, die in der Ostkirche möglich sind, auch aufzunehmen.
In der römisch-katholischen Kirche werden wiederverheiratete Geschiedene offiziell von der Eucharistie ausgeschlossen. Für den Theologen Manfred Bellock ein unhaltbarer, ja unchristlicher Zustand.
Unser Problem ist, dass wir als katholische Kirche ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Die Theologie ist in Ordnung. Wir verkünden einen Gott, man muss sich das mal klar machen, von dem wir sagen, er liebt jeden Menschen trotz aller Schuld. Wenn das aber stimmt, dann muss das im Leben der Menschen erfahrbar werden.
Die Kirche müsse die individuellen Lebensentscheidungen ihrer Gläubigen endlich respektieren. Scheidungen sind nun mal eine Realität, der sich die Seelsorgenden tagtäglich stellen.
Wir können nicht sagen, vor Gott kannst du immer neu anfangen, aber einer bestimmten Gruppe sagen, es geht absolut nicht.
Manfred Bellock, Theologieprofessor an der Katholischen Hochschule Chur. Er hat übrigens keine Angst, von oben abgestraft zu werden, weil er das Memorandum Kirche 2011, ein notwendiger Aufbruch, mit unterzeichnet hat und dafür weiter Unterschriften in der Schweiz sammelt.
Also in der Hinsicht habe ich keine Angst. Und all die Dinge, die ich hier sage, habe ich auch mit dem Bischof, Kurabischof, schon auch öffentlich verhandelt.
Eine erste Reaktion auf das Memorandum kam vom Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Die war recht freundlich, wenn auch etwas ungerührt. Die Professorinnen und Professoren aber werden nicht so schnell wieder Ruhe geben.
Wir müssen unsere Stimme erheben und einen neuen Anlauf versuchen. In diesem Jahr kommt im September der Papst nach Deutschland. Das wäre eine Möglichkeit, dass dann nicht nur Höflichkeitsbegegnungen und große liturgische Feiern stattfinden, sondern dass auch die Chance wahrgenommen wird, miteinander in einen Dialog zu treten. Darum geht es.
Manfred Belock im Beitrag von Judith Wipfler. Zum Text des Memorandums führt sie einen Link von unserer Internetseite drs2.ch. Ägypten im Wandel. Seit über einer Woche flimmern Bilder von Massendemonstrationen in Kairo und anderen Großstädten über die Bildschirme, Berichte von Gewalt, aber auch von Hoffnung. Auffallend viele Frauen gehen auf die Straße. Sie haben in der ägyptischen Politik bisher keine große Rolle gespielt. Was der Aufbruch in Ägypten für die Frauen bedeuten könnte, darüber sprach Katrin Uelci mit der ägyptisch-schweizerischen Doppelbürgerin und Autorin Yasmin El-Sonbati.
Yasmin El-Sonbati, im Fernsehen sieht man auffallend viele Frauen, Frauen, die an Demonstrationen teilnehmen. Welche Rolle spielen jetzt die Frauen in dieser ganzen Umwälzungszeit?
Es ist eine Bewegung, die die ganze ägyptische Bevölkerung umfasst. Und die Frauen gehören auch zur ägyptischen Bevölkerung. Und es ist ganz klar, dass sie auch beteiligt sind. Das ist einfach in Ägypten eine Tradition, dass Frauen in politischen Entscheidungen eben dann auch mit von der Partie sind. Und das sehen wir auch jetzt. Die Frauen leiden ja genauso unter diesem Regime wie die Männer.
Trotzdem sieht man ja jetzt auch, wenn es darum geht, um Übergangsregierungen, werden Frauen eigentlich nie erwähnt. Werden sie eine Rolle spielen?
Also das ist natürlich ganz klar nicht. Also hier sieht man doch, wie sehr diese Gesellschaft, also auch die ägyptische Gesellschaft, erstens mal sehr, sehr wertkonservativ ist und wirklich noch eine Gesellschaft ist, die in patriarchalen Strukturen verhaftet ist. Ich möchte einfach daran erinnern, wie lange es in der Schweiz gedauert hat, ja, oder in Europa, bis Frauen sich beteiligen konnten in entscheidenden Positionen. Und das ist auch natürlich in Ägypten der Fall. Wenn es jetzt eine neue Regierung gibt und wenn dieses System in sich zusammenfällt, dass natürlich auch in der Geschlechterfrage mehr Gleichheit herrscht. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern.
Man sieht viele Frauen mit Kopftuch oder ganz verschleiert. Ist diese Umwälzung jetzt auch eine Befreiung für diese Frauen?
Ja, also das glaube ich nicht, denn in dem Sinn, weil nämlich die Frauen, die eben den Hijab tragen oder auch die Frauen, die eine Burka tragen oder einen Chador, sich ja per se nicht unbedingt als unfrei fühlen. Also das ist so unsere westliche Brille. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Das kann man so nicht eins zu eins sehen. Das sind Frauen, die in dieser wertkonservativen Gesellschaft, die sich natürlich in den letzten Jahren, sagen wir mal, islamisiert hat, wo der Islam immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, die sich zu diesem Weg entschlossen haben und die aber trotzdem jetzt Partizipation fördern. Die Hinwendung zur Religion ist größer geworden. Die Religion hat einen viel wichtigeren Wert, Stellenwert auch im Alltag bekommen. Das manifestiert sich an diesen Äußerlichkeiten, das ist ganz klar. Aber das kann man nicht automatisch in politischen Islamismus ummünzen.
Sie haben es erwähnt, Yasmin El-Sonbati, Ägypten ist islamisiert worden in den letzten 20, 30 Jahren. Ist jetzt die Gefahr da, dass da noch mehr islamisiert wird?
Also das ist eine Frage, die sehr viel gestellt wird, vor allem von Europäern. Ich möchte da einfach warnen und ich lade da eigentlich auch die Europäerinnen und Europäer dazu ein, auch hier ihre Perspektive zu öffnen. In dieser ganzen Bewegung jetzt, wie sie jetzt momentan in Ägypten ist, sind die Muslimbrüder eine ganz, ganz kleine Minderheit. Sie sind zwar auch auf diesem Tahrirplatz da vorhanden, aber sie haben nicht diese Schlagkraft, die der Westen befürchtet. Auch das ist eine Propaganda des Regimes übrigens. Das Regime hat es erreicht oder hat es vermocht, dass die Welt Angst hat vor den Islamisten, hat sich so dadurch als Schutzherr dieser Interessen emporgehoben und hat auch das ägyptische Volk selber, hat auch ihm diese Angst wie sozusagen eingeimpft. Wir schützen auch euch vor einer Islamisierung. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Die Muslimbrüder sind auch nicht in dem Sinn Extremisten oder Islamisten im klassisch terroristischen Sinn. Das ist eine Bewegung, die verankert ist in Ägypten, die nicht unbedingt ein politisches Programm hat, sondern die ein großes soziales Netzwerk hat. In einer Demokratie, wenn sie sich beteiligen will, müssen sie dann auch Programme bieten.
In der Silvesternacht wurde ja in Ägypten eine koptische Kirche angegriffen mit x Toten. Sind die Kopten im Moment auch beteiligt an diesen Umwälzungen?
Ja, eben, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also auf dem Tahrirplatz sind sehr viele Koptinnen und Kopten, aber die koptische Kirche hat da eine sehr eigenartige Taktik entwickelt oder auch eine Parole herausgegeben, dass sie sich jetzt zurückhält. Warum sie das tut, weiß ich nicht. Man hat der koptischen Kirche übrigens in der Vergangenheit schon vorgeworfen, dass sie zu sehr die eigenen Interessen wahrt, als die Interessen des ganzen Landes, des ganzen Volkes. Und diese Tendenz zeigt sich hier wieder. Allerdings muss man sagen, das ist wirklich eine Haltung der offiziellen koptischen Kirche, die sicher nicht mit ganz, ganz viel Aktivistinnen und Aktivisten applizierbar ist auf die Koptinnen und Kopten in Ägypten, die genauso unzufrieden sind wie die Muslime.
Es könnte ja jetzt auch die Angst entstehen, dass wenn ein neues Regime kommt, dass die Kopten noch mehr benachteiligt werden oder vielleicht eben sogar noch stärker unterdrückt auch in ihrer Religionsfreiheit oder Religionsausübung. Besteht diese Gefahr?
Also die besteht nicht. Da bin ich nicht nur alleine da, die diese Meinung hat. Wie gesagt, die Muslimbrüder werden überschätzt. Die Muslimbrüder haben ein Netzwerk, ein großes Netzwerk, aber sie sind bei der Bevölkerung deswegen nicht beliebter. Sie müssen auch pragmatisch sein und sie sind auch schon realpolitisch doch einen Schritt weiter gegangen. Man muss ihnen diese Chance geben, aber auch sie müssen sich öffnen, das ist ganz klar. Aber diese Angst, die eben im Westen herrscht vor dieser Islamisierung, die stattfinden könnte, da bin ich gar nicht davon überzeugt.
Jasmin Elson-Barty, ägyptisch-schweizerische Doppelbürgerin und Autorin, befragt von Katrin Uelci. Und nun zu den Meldungen aus Kirchen und Religionen. Auch sie sind dominiert von den Bevölkerungsunruhen in Ägypten. Judith Wipfler.
Wie erst am Freitag bekannt wurde, sind in Ägypten wieder Kopten ermordet worden. 11 Menschen starben bereits am vergangenen Wochenende in einem kleinen Dorf, mehrere hundert Kilometer von Kairo entfernt. Die Gesellschaft für bedrohte Völker meldet, dass unter den getöteten Christinnen und Christen auch ein 3-jähriges Mädchen und ein 8-jähriger Bub waren. Es häufen sich Nachrichten, dass koptische Familien auch an anderen Orten Ägyptens angegriffen und ihre Häuser und Geschäfte geplündert werden. Die Gesellschaft für bedrohte Völker wirft Husni Mubarak vor, die antichristliche Gewalt eskalieren zu lassen, um sich hernach als Beschützer vor islamistischem Terror präsentieren zu können. Um das Pfarrblatt Luzern gibt es Streit. Die ultrakonservative Vereinigung Pro Ecclesia droht mit dem Austritt aus der Kantonalkirche Luzern, sollte Pfarrblattredaktor Lukas Niederberger nicht seinen Posten räumen. Er sei nicht mehr tragbar und bearbeite etliche Themen, Zitat, unausgewogen, linkslastig und unsensibel. Kritik am Redaktor kommt auch von anderer Seite. Wegen einer Abbildung im Pfarrblatt haben 3 Luzerner CVP-Nationalräte Beschwerde beim Schweizer Presserat eingereicht. Das Bild zeigt einen Knaben mit einer Schusswaffe im Mund. Es stand im Zusammenhang mit der Waffeninitiative. Redaktor Niederberger hat sich inzwischen für das irreführende Bild entschuldigt und betont, dass Bilder und Texte nun immer von der Pfarrblattkommission kontrolliert und genehmigt werden würden. Lukas Niederberger betreut die redaktionellen Mittelseiten des vielgelesenen Pfarrblatts Luzern seit gut 2 Jahren. Der Film Des Hommes et des Dieux bekommt den Signis Filmpreis. Für den Europäischen Dachverband katholischer Medien ist dieser Film der beste europäische Film von 2010. Er erzählt die wahre Geschichte von 7 Trappistenmönchen in Algerien, die vor 15 Jahren entführt und getötet wurden. Der Fall wurde nie richtig aufgeklärt. Das könnte sich jetzt ändern, denn in Frankreich sind dieser Tage Geheimdokumente des französischen Militärs aufgetaucht. Berichte über die Vorgänge von damals, die nun von der französischen Justiz untersucht werden. Algerien hatte immer behauptet, eine islamistische Bewegung hätte die Trappisten ermordet. Dagegen sagte 2009 ein französischer General aus, die Entführten seien bei einem Luftangriff des algerischen Militärs auf die Islamistenstellung umgekommen. Sexistisch, archaisch, elitär und verworren. Mit diesen Worten lehnen die römisch-katholischen Priester Irlands die englische Neuübersetzung ihres Messbuchs ab. Der Verband der irischen Priester hat ihrer Bischofskonferenz das neu übersetzte Messbuch als absolut unbrauchbar zurückgeschickt. Viele Frauen würden wegen der ausgrenzenden Sprache zu Recht entrüstet sein, meinen die Priester. Die neue Übersetzung soll im November eingeführt werden und war zuvor mit dem Vatikan abgestimmt worden. Sie hält sich strenger an den lateinischen Originaltext als die Vorgängerversion. Die irischen Priester kritisieren die Sprache als verschachtelt und unbrauchbar. Professor Lane aus Dublin meint sogar, sie verrate die Tradition und entstelle den katholischen Glauben. In den USA ist diese englische Neuübersetzung schon seit Jahren Anlass für Kontroversen. Die amerikanischen Bischöfe allerdings vertreten dabei die kritische Position gegen den Vatikan. Diese Woche war übrigens, das ist bei den vielen Nachrichten irgendwie untergegangen, die erste Woche der interreligiösen Harmonie. Jedenfalls hat die UNO sie dazu bestimmt. Immer in der ersten Februarwoche ist nun also Woche der interreligiösen Harmonie. Haben Sie es gemerkt?
Das war Judith Wipfler und das war der Blickpunkt Religion.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.